SRF 3.
Auf Befehl eines deutschen Kommandanten hat die NATO 2009 in Afghanistan einen Angriff gestartet, bei dem 100 Menschen ums Leben kamen. Bezahlen muss Deutschland den Hinterbliebenen dafür nichts. Italiens Regierungschef Enrico Letta bekommt vom Abgeordnetenhaus das Vertrauen ausgesprochen und damit Unterstützung für seine umstrittenen Reformen. Jedes dritte Kind auf der Welt taucht in keiner Akte auf und existiert damit offiziell gar nicht, eine Statistik der UNICEF, die aufhorchen lässt. Das Wetter: im Mittelland gibt es teilweise Nebel, sonst sonnig bei 0 bis 8 Grad. Info 3 am Mikrofon sind Andi Lüscher und mit den Nachrichten Pascal Schmitz.
Deutschland muss den Hinterbliebenen der Kunduz-Opfer in Afghanistan keinen Schadenersatz bezahlen. Das hat das Bonner Landgericht entschieden. Bei einem Luftangriff der NATO waren vor 4 Jahren etwa 100 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Zivilisten. Ein Kommandant der Bundeswehr hatte den Luftangriff auf 2 Tanklaster angeordnet. Er ging davon aus, dass Taliban-Kämpfer die Tanklaster als fahrende Bomben gegen die Deutschen einsetzen könnten. Das Gericht urteilte, der Kommandant habe damit seine Amtspflicht nicht verletzt. In Italien hat Regierungschef Enrico Letta die Vertrauensabstimmung im Abgeordnetenhaus gewonnen. Letta konnte eine Mehrheit von 379 Ja-Stimmen auf sich vereinigen. Gegen ihn stimmten 212 Abgeordnete. Jetzt will Letta auch noch im Senat die Vertrauensfrage stellen. Die Europäische Union bezahlt jeden Monat mehrere Millionen Euro in den Gazastreifen. Davon sind ein großer Teil Lohnzahlungen. Der EU-Rechnungshof hat nun herausgefunden, dass viele der Empfänger dieser Lohnzahlungen im Gazastreifen gar nicht arbeiten. Der Rechnungshof empfahl, die Zahlungen an den Gazastreifen zu stoppen und das Geld stattdessen im Westjordanland einzusetzen. Der Nationalrat ist, wie zuvor der Ständerat, gegen die Mindestlohninitiative im Verhältnis 2:1. Die bürgerlichen Parteien stellten sich geschlossen gegen das Volksbegehren, nur SP und Grüne warben für ein Ja. Mit der Initiative verlangt der Schweizerische Gewerkschaftsbund einen gesetzlichen Mindestlohn. Dieser soll bei 22 Franken pro Stunde liegen, was rund 4'000 Franken im Monat entspricht. Das heutige System, bei dem die Sozialpartner Arbeitsbedingungen und Löhne aushandeln, sei sehr erfolgreich, argumentierte Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann. Die Unternehmen müssten mit dem Markt atmen können, sagte er wörtlich. Der Staat solle hier nicht eingreifen. Galatasaray Istanbul steht in den Champions League Achtelfinals nach einem 1:0 Heimsieg gegen Juventus Turin. Das Spiel musste gestern Abend wegen Schneefalls unterbrochen werden und wurde heute Nachmittag fortgesetzt. Der FC Basel spielt heute Abend um 20.45 Uhr auswärts gegen Schalke 04 um den Achtelfinaleinzug. Dem Baslern reicht ein Unentschieden. Radio SRF 3 und Fernsehen SRF 2 übertragen live. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.967 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.912 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 22,15 gehandelt und der Dollar zu 88,64 €.
Info 3 Abend.
Es sind widersprüchliche Nachrichten, die uns heute aus der Ukraine erreicht haben. In der Nacht ging die Polizei mit einem Großaufgebot gegen Demonstranten in Kiew vor. Heute Morgen dann zog ein Teil der Polizisten wieder ab und ließ die Demonstranten gewähren. Peter Giesling fasst den Tag in Kiew zusammen.
Die Protestbewegung sollte wohl überrascht werden. Ohne Vorwarnung rückten in den frühen Morgenstunden mehrere hundert Polizisten zum Maidan vor. Unterstützt von Baumaschinen rissen sie Barrikaden nieder und räumten zahlreiche Einrichtungen der Oppositionsbewegung auf den Zufahrtswegen zum Unabhängigkeitsplatz weg. Feuerstellen, Informationsstände, Vorratslager. Die Menge war entsetzt. Die Protestbewegung, dazu angehalten, keine Gewalt auszuüben, versuchte sich zurückzuhalten. Trotzdem, da und dort kam es zu Handgemengen, zu Verletzten, zu Verhaftungen. Mönche, die mit der Bewegung auf dem Platz ausgeharrt hatten, versuchten sich betend und singend vor die Eingreiftruppen zu stellen, doch die Polizisten in Kampfmontur ließen sich vorerst nicht aufhalten. Mit Autobussen blockierten sie zudem den Zugang zum Stadthaus. Doch die Kunde vom Polizeieinsatz hatte schnell die Runde gemacht. Bei Tagesanbruch strömten Tausende zum Kreschtschatyk. Die Menge wurde immer dichter, ließ sich nicht mehr zurückdrängen. Deshalb wohl wurden gegen Mittag überraschend die Polizisten in die Kasernen zurückgepfiffen. Der Polizeieinsatz hat die Oppositionsbewegung und zahlreiche Bürgerinnen und Bürger ein weiteres Mal erzürnt. Jetzt strömen abermals Zehntausende ins Stadtzentrum, um gegen das Vorgehen der Behörden und des ukrainischen Präsidenten zu protestieren. Erst gestern noch hatte Präsident Janukowitsch eine laue Dialogbereitschaft signalisiert. Doch diese Äußerung war wohl bloß wieder Teil seiner Verhandlungstaktik in den Gesprächen mit früheren Republikspräsidenten und einer Delegation der EU, welche nach Kiew geeilt war.
Info 3 Abend.
Italien zu regieren ist keine einfache Sache. Und so kommt es, dass Regierungschef Enrico Letta schon mehrfach dem Parlament die Vertrauensfrage gestellt hat, obwohl er erst seit April im Amt ist. So auch heute. Und wie erwartet haben er und seine Regierungskoalition eine Mehrheit erreicht, bis jetzt zumindest im Abgeordnetenhaus. Ich habe unseren Italien-Mitarbeiter Rolf Pellegrini gefragt, wieso hat Letta diese Abstimmung überhaupt angesetzt?
Nachdem La Casa della Libertà von Berlusconi, die alte Bewegung, sich gespalten hatte und die Anhänger des Cavaliere unter dem altneuen Namen Forza Italia in die Opposition gegangen sind, hat die Regierung ein anderes Gesicht und eine andere parlamentarische Mehrheit. Jene, die sich von Berlusconi getrennt haben und im neuen gemäßigten Zentrum unter der Leitung von Vizepremierminister und Innenminister Alfano vereint sind, beteiligen sich an der Regierung aktiv und stützen sie weiterhin. Berlusconi indessen bekämpft sie. Es war Präsident Napolitano, der Letta sagte, in dieser veränderten Situation brauche es eine Bestätigung, dass die Mehrheit für ein Weiterregieren noch bestehe.
Nun hat Letta ja ein Reformpaket angekündigt. Was umfasst dieses Paket?
Letta geht es vor allem darum, Stabilität zu garantieren durch eine Reform des Wahlsystems, aber bei Beibehaltung des Majorzes. Er warnt ausdrücklich vor politischer Aufsplitterung, vor Chaos und Unregierbarkeit. Das ist eine deutliche Anspielung an die Straßenproteste der Kamionäre, der Kleingewerbetreibenden, Studenten, Metallarbeiter und so weiter, die in diesen Tagen in ganz Italien stattfinden. Konkret Vorrang haben für Letta angeblich Forschung und Erziehung, aber woher nimmt er das Geld, könnte man fragen. Außerdem sollen Provinzen und die öffentliche Finanzierung der Parteien, wie schon vor 1,5 Jahren von Monti verheißen wurde, 2014 effektiv abgeschafft werden.
Nehmen wir einen Punkt heraus, das Wirtschaftswachstum. Letta sagte, positive Wachstumsaussichten sehe er. Ist das eher Wunschdenken oder tatsächlich möglich?
Naja, Optimismus haben in der Tat auch seine Vorgänger im Amt, Berlusconi und Monti, immer gezeigt. Sie hörten das Gras wachsen, aber der Aufschwung trat nicht ein. Letta gesteht immerhin ein, dass die Beschäftigungssituation schlecht sei. Es sind zwar theoretisch ja nach den Statistiken nur 12%, ein bisschen drüber, arbeitslos etwas über 3 Millionen, aber im Grunde sind es 6 Millionen, denn viele ohne Jobs, die melden sich entmutigt bei den Arbeitsämtern gar nicht mehr an. Und die Arbeitslosigkeit der Jungen bis zu 25 Jahren beträgt nicht 40%, sondern eben 60-70%. Auch der Schuldenberg jetzt bei 132% wird im nächsten und übernächsten Jahr noch weiter anwachsen. Die Krise nicht nur in Italien, in ganz Europa ist ja vielleicht nicht nur eine konjunkturelle, sondern eine strukturelle Krise. Die technologische Revolution schafft neue Arbeitsstellen, gewiss, aber weniger neue Stellen als alte vernichtet werden. Doch dieses Thema ist natürlich für Politiker europaweit, Politiker, die Hoffnungsträger sein müssen, völlig tabu.
Informationen von Rolf Pellegrini.
Info 3 Abend.
Ein Drittel der Kinder unter 5 Jahren existiert eigentlich gar nicht, zumindest nicht offiziell. Will heißen, jedes dritte Mädchen, jeder dritte Bub hat keine Geburtsurkunde, ist in keinem Register eingetragen, hat keine Papiere. Das ist weit mehr als nur ein bürokratisches Versäumnis. Franco Battel.
Ein Kind zu registrieren heißt, ein Kind zu schützen, sagt Elsbeth Müller von UNICEF Schweiz.
Kinder, die nicht registriert sind, haben ein größeres Risiko, dass sie beispielsweise gehandelt werden, dass sie verschwinden können, dass ihnen ihre Rechte vorenthalten wird. Aber es geht weiter. Der Staat selber ist nicht in der Lage, wirklich zu planen, was es braucht, um diese Kinder zu schulen, weil man weiß gar nicht, wie viele Kinder überhaupt im Land existieren.
Das UNICEF, das Kinderhilfswerk der UNO, hat dazu eine Studie publiziert. Wer keine Geburtsurkunde hat, hat zum Beispiel kein beglaubigtes Alter. Solche Kinder sind in Gefahr, als Minderjährige zwangsverheiratet oder als Kindersoldaten zwangsrekrutiert zu werden. Sie werden wie Erwachsene verurteilt und eingesperrt. Die meisten papierlosen Kinder leben in Indien und in anderen asiatischen Ländern, aber auch in Afrika und in Europa, zum Beispiel im Kosovo oder in Albanien. Mädchen und Jungen sind gleichermaßen betroffen. Das UNICEF fordert die Staaten dazu auf, die Kinder schnell und vor allem günstig zu registrieren.
Dass also nicht zusätzliche Kosten für die Familien entstehen, weil sie das Kind beispielsweise in einer entfernten Stadt zu registrieren haben und ganz einfach die Kosten für den Transport sich nicht leisten können.
Die Registrierung per Internet oder Mobiltelefon könnte Kosten sparen. Denn meist sind es Kinder von besonders armen Familien, die keine Papiere haben, oder Kinder von religiösen oder ethnischen Minderheiten. Die Gefahr ist groß, dass die Eltern ihre Schriftenlosigkeit und damit Randständigkeit an ihre Kinder vererben. Die UNICEF-Studie zeigt aber auch, dass die Papierlosigkeit mit zunehmendem Alter abnimmt. Denn es gibt Staaten, die Kinder nachträglich bei der Einschulung in Registern erfassen. Südafrika zum Beispiel hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Dort sind heute fast alle Kinder in Registern verzeichnet.
Das war Info 3, News und Hintergründe kompakt im Netz unter srf.ch. Verantwortlich heute Andi Lüscher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.